Ich beobachte auch diese gewisse Entfremdung, auch dieses sich angegriffen fühlen. Und ich versuche in allen Gesprächen hier klar zu machen, dass das das Kernrisiko ist der momentanen Auseinandersetzung, dass wir uns aus den Augen verlieren als Freunde und Alliierte. Und dass man hart miteinander umgehen kann in politischen Diskussionen, in wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, das wird immer mal wieder sein. Dass man aber in der Art des Umgangs miteinander immer wieder zurückgehen muss auf diese Ebene, die es einem erlaubt, Freunde zu bleiben und Alliierte zu bleiben.
Katalina, grüß dich.
Hi Felix, na?
Also wenn ich dein Kamerabild richtig deute, es gibt doch diese berühmte Plattenfirma Kinderzimmer Productions.
Ich habe von der gehört, ja.
Ich glaube, ich war mal eine Hip-Hop-Label. Aber so ist es bei dir heute, oder?
Das ist hier eine echte Kinderzimmer-Production. Ich habe mich versteckt, die Tür abgeschlossen. Es ist ja auch eine solide Altbautür, die kriegt man nicht so leicht auf, selbst wenn sie nicht abgeschlossen ist. Und wir nutzen jetzt die 5 Minuten, die wir haben, bis meine Kinder mich finden. Ich glaube, ich habe gerade auch schon ein Mama gehört. Ich habe sie vor dem Fernseher geparkt.
Ach je. Krass. Das ist ein First bei Wunderbar Together, dass wir uns in die Kinderzimmer einsperren und die Kinder nicht mehr reinlassen. Ich bin ja technisch auch gesehen auch im Kinderzimmer. Und ich habe es gerade nochmal eingetippt, Kinderzimmer Productions war eine Hip-Hop-Band. Ich finde den Namen nach wie vor großartig. Ich freue mich riesig, dass wir heute einen ganz besonderen Gast bei Wunderbar Together haben, der ganz frisch nach New York gekommen ist.
Ja. Yeah.
Und ich freue mich schon, was du so vielleicht rausgehört hast aus dem Gespräch, was ich hier vor Ort in New York aufgenommen hat. Bevor wir zu ihm kommen, es passieren gerade, die Ereignisse überschlagen sich, nicht nur auf der Welt, sondern auch im Sport, Basketball. Was verpasst du gerade, Katalina, weil wir unser Intro aufnehmen?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe meine Kinder vor dem Fernseher geparkt und da läuft nicht etwa Netflix, nein, da läuft die Women's Eurobasket 2025. Deutschland spielt gegen Belgien. Gerade lagen sie gleich auf. Ich glaube, Belgien, der klare Favorit, war ein Punkt oder zwei vorne. Aber das kann sich ja auch schnell ändern. Und auf dem Feld wirklich in absoluter Action war Luisa Geiselsöder, die mir schon fest zugesagt hat, dass sie bald zu uns in den Podcast kommt. Sie spielt nämlich nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch für die Dallas Wings seit diesem Jahr.
Super cool.
Ja.
Meinst du, wir werden dann eine Weltmeisterin im Podcast haben? Oder wie rechnest du?
Es ist ja erstmal nur Europameisterschaft, aber nächstes Jahr ist WM.
Ah, nächstes Jahr ist WM, stimmt.
Es ist schwierig. Deutschland geht mit einem sehr dezimierten Team an den Start. Die Sabali-Schwestern fehlen. Die Kapitänin hat sich gerade das Kreuzband gerissen. Marie Gülich, die auch schon im Podcast war. Aber, nichtsdestotrotz, ich durfte das ja letzte Woche in Hamburg erleben, die Vorrunde, die wurde da ausgetragen und es war nicht nur eine fantastische Stimmung, sondern es war eben auch ein fantastisch motiviertes Team und manchmal können Wunder auch im Basketball passieren, ist jetzt glaube ich nicht ganz so wahrscheinlich wie im Fußball, dass ein Drittligisten, Erstligisten rauskickt, aber es kommt schon auch mal vor, dass der Underdog ein Spiel für sich entscheidet und deshalb würde ich sagen, drücken wir einfach ganz fest die Daumen.
Super cool. Marie Gülich, ich erinnere mich noch gut, das ist fast 5 Jahre her, eine unglaublich tolle Spielerin und wahnsinnig groß. Ich glaube, Marie ist fast 2 Meter groß und hat es geschafft, nachdem sie irgendwie immer zu groß war für alles, auch in Deutschland, hat sie es in den Basketball geschafft und ist nur eine von diesen tollen Geschichten, die du immer zu Wunderbar Together bringst. Und sag mal, noch ganz kurz zu den Männern. Ja. NBA Finals,
apropos,
super Podcast mit Simon. Ich war nicht dabei, ich habe aber wahnsinnig gerne zugehört. Mhm. Unsere letzte Folge, was ist da passiert seither?
Ja, Wahnsinn. Simon Eden, der nicht offizielle Physio, aber quasi inoffizielle Physio der Indiana Pacers, der da mehrere Spieler betreut. Wir haben noch über Totalschäden gesprochen. Im Podcast, weil er gesagt hat, hey, diese Liga, diese Intensität, diese vielen, vielen, vielen Spiele, die verlangen den Jungs echt einiges ab. Und dann hat sich, nachdem wir das Interview aufgezeichnet haben, im siebten Spiel, er hat schon gesagt, das wird eine lange Serie, das wird knapp werden, beide Teams werden sich nichts schenken. Und dann hat sich im siebten Spiel Halliburton, der Starspieler der Indiana Pacers, verletzt. Und er hat sich, halte ich fest, die Achillessehne gerissen.
Oh. Und dann haben sie ja auch noch das Finale verloren, ne?
Und dann haben sie, ich glaube, das ist relativ früh passiert. Ich habe es jetzt nicht live verfolgt, aber das ist relativ, ich glaube, so eine Verletzung, vor allem wenn die von so einem Führungsspieler kommt, die macht was mit einem Team.
Oh Mann, und ich erinnere mich aus dem Podcast noch, wie er gesagt hat, ja, diese Methoden da in den USA, die sind im Vergleich zu Deutschland schon auch manchmal noch ein bisschen rückständig, was mich echt geschockt hat. Ich dachte irgendwie, die Sportmedizin in den USA wäre diejenige, die weit voraus ist. Und da hat Simon sich ganz anders geäußert. Lohnt sich da nochmal reinzuhören und schade natürlich für sein Team. Er hat ja mehrfach gesagt, was für ein Fan er ist und bitter für den Star. Also wir denken an Simon und an Tyrese. Und jetzt geht's zu Till, von Tyrese zu Till. Ich hatte nämlich die große Ehre, den, kann man glaube ich nagelneu nennen, Generalkonsul New Yorks ans Mikrofon zu bekommen. Und zwar nicht im Kinderzimmer, sondern im schönen Podcaststudio bei Neuhaus. Und du hast dir das gerade angehört, die Folge, Katharina, was ist dir hängen geblieben? Gab es irgendwas, wo du sagst, bei Till interessiert mich Punkt, Punkt, Punkt. Wir wissen ja, er ist noch neu in der Stadt. Er erlebt gerade diesen neuen Job. Er muss Amerika jeden Tag betreten. Dieses Amerika, was sich verändert, diese Stadt, die gerade sich krass verändert, gerade mitten in den Bürgermeisterwahlkampf steckt. Was ist dir besonders hängen geblieben von dem Gespräch, was wir vor einigen Wochen aufgezeichnet haben?
Also ich finde wahnsinnig, wie viel er schon gereist ist, wie viele Leute er getroffen hat, mit wie vielen Leuten er unterwegs war. Das war ein Cameo von meinem Sohn, der sich mittlerweile in die Kinderzimmer-Productions reingesmiert hat.
Hi, schön, dass du da bist. Danke für den Cameo. Aber ich bin ihm super dankbar, weil, weißt du, wir nehmen diesen Podcast auf. Bei dir ist es spät nachts. Hier ist es heißer Nachmittag, mitten in der Hitzewelle. It is what it is. Und du hast gerade gesagt, du fandest es super cool, wie viel er schon erlebt hat. Ich finde es super cool, wie gastfreundlich Till ist. Das freut mich irgendwie riesig.
Ja, das
ist auch nicht selbstverständlich für so einen diplomatischen Job. Und vor allem, er hatte so ein spannendes Vorleben. Er war Protokollchef. Was das genau heißt und was das bedeutet, darüber sprechen wir auch ausführlich. Und er hat einen speziellen Musikgeschmack.
Er ist Fan der neuen deutschen Welle. Und du hast nicht aus ihm rausgekriegt, welche Songs er da besonders gerne hört.
Das kriege ich irgendwann noch raus, wenn ich mit ihm Party mache. Wir gehen völlig losgelöst von dieser Erde mit 99 Luftballons rüber ins Gespräch mit Till Knorn, dem neuen Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in New York City. Viel Freude damit. Und wie immer vielen Dank an unsere Partner Miles & More, Radio.de und an dich, Katharina. Vielen Dank, dass du so viele tolle Gäste in den Podcast holst und jetzt bei dir zurück zum Basketball und bei euch allen rein ins Studio. Mit Till. Viel
Let's
Spaß.
Let's go.
Herzlichst willkommen bei Wunderbar Together.
Danke.
Till Knorn. Schön, dass du da bist.
Danke, Felix.
Till, wie darf ich dich denn ansprechen? Du hast einen sehr, sehr wichtigen Titel, Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in New York. Den finde ich ziemlich lange für einen Podcast. Was ist dir
am liebsten? Ich glaube, Till ist genau richtig.
Till ist okay.
Ja.
Wir haben auch schon im Vorgespräch geklärt, ich habe als dein Vorgänger im Podcast war, gesagt, er sei der coolste Konsul. Und jetzt habe ich ein kleines Problem, weil jetzt bist du da und du bist auch super cool. Hast du vielleicht ein Ersatzwort, das ich dir geben kann? Gibt es ein Adjektiv, mit dem du dich gerne beschreiben lässt?
Ich glaube, ich finde, also die Wiederholung nicht so schlimm, ist ja bei der Olympiade auch so, dass es jedes Mal die beste Olympiade aller Zeiten ist. Ja. Und na, ob ich so richtig cool bin, weiß ich nicht. War ehrlich gesagt in meinem Leben selten so ganz cool. Ich hatte ein bisschen Glück, dass im Studium plötzlich Schlager und Neue Deutsche Welle plötzlich mal in waren. Und da war ich mal 2 Jahre in meinem Leben richtig cool. Und wenn ich es jetzt wieder bin.
Okay. Sag mal kurz, Goldener Reiter oder wo bist du unterwegs?
Ja, also ich glaube, der Teil ist dann doch sehr privat, weil es wirklich sehr schlimm ist, mein Musikgeschmack.
Okay. Aber ich meine, für Neudeutsche Welle sich
finde ich, sollte niemand sich schämen müssen. Das ist ja wirklich ein Teil der deutschen Kultur und es funktioniert heute auch noch.
Ich fand's super, ehrlich gesagt. Auch immer noch.
Okay. Also wir mal gucken, was wir am Schluss singen vom Podcast. Was war denn dein spannendster Termin in den letzten Tagen? Das frage ich natürlich ganz bewusst, weil du jemand bist, der in seiner Rolle eine unglaubliche Bandbreite an Menschen trifft. Nicht nur deutschsprachige Menschen, sondern aus der ganzen Welt hier in New York. Hast du irgendeinen Termin spontan rausgegriffen aus den letzten Tagen, wo du sagst, ja, der geht mir immer noch im Kopf rum oder da habe ich was gelernt? Das hat mich überrascht.
Was mich richtig gefreut hat, ich habe am Sonntagabend bei mir in der Residenz zu Gast gehabt den Daniel Kehlmann, der mit einer Gruppe von Publishern und ein paar Unterstützern, aber auch der Eigentümerin von McNally Jackson, einer Handelskette hier in New York, eine kleine Gruppe, die sich über die Herausgabe seines Buchs Lichtspiel jetzt in Amerika zusammengesetzt hat. Und das war richtig toll. Was mich dabei beeindruckt hat, ist, dass man Daniel extrem anmerkt, wie viel Gedanken und wie viel Belesenheit in seine Bücher reingeht. Und das beeindruckt schon. Gleichzeitig hat man gemerkt, dass natürlich die aktuelle Situation hier in Amerika sehr deutlich mit reinspielt in so eine Diskussion. Und da merkt man auch von vielen Leuten, gerade im Kulturbereich, eine große Beunruhigung. Und das mit aufzunehmen, hat mich berührt.
Lebt er eigentlich hier, Daniel Kehlmann?
Ich glaube, er hat selber auch erzählt. Insofern kann ich es auch erzählen. Ich glaube, er lebt so wie ich. Ich bin ja im August hier wieder zurückgezogen. Auch er hat früher schon hier gelebt und er ist meines Wissens auch in demselben Monat hier wieder nach Amerika zurückgekommen.
Zwei Rückkehrer.
Genau. Nicht zusammen, aber gleichzeitig.
Du hast gerade gesagt, er ist wahnsinnig schlau. Hat er denn irgendwas sehr Schlaues gesagt, was du zitieren kannst?
Ich fand ihn insbesondere, finde ich ihn sehr nachdenklich. Also man merkt, dass er das, was er in jedem Satz und jedem Kapitel seines Buchs sagen will, einfach sehr durchdacht hat, viel dazu gelesen hat. Da erscheint mir wenig Zufälliges zu sein und das hat mich einfach beeindruckt.
Das ist ja auch beeindruckend. Also ich denke gerade daran, weil ich ins Rheinland geheiratet habe und selber aus Franken komme. In Franken versucht man nie irgendwas Überflüssiges zu sagen, während es im Rheinland
allmächtig
darauf beruht.
Sagt man.
Ja, genau. Du hast gerade gesagt, ihr seid beide Rückkehrer. Nimm uns doch mal mit in deine amerikanische Geschichte, denn du bist eben nicht zum ersten Mal auf diesem Kontinent zu Hause. Was ist deine Beziehung, deine Beziehungsgeschichte mit Amerika?
Ja, gerne. Erstmal hier war ich mit 17 für ein Jahr als Senior in meiner Highschool in St. Louis, Missouri. Ganz andere Welt, plötzlich im Anzug einer Jungenschule gewesen. Für mich, wie ich dann später den Film Dead Poets Society sehr gemocht hat.
So bist du rumgelaufen.
So ein bisschen mein Leben.
Anzug, Krawatte, Hemd.
Ja, es war ganz andere Welt. Also ich kam in Deutschland aus einer ganz normalen Schule und hab noch, also schon mal einen Anzug getragen gehabt, aber nicht täglich in der Schule. Und das war irgendwie sehr beeindruckend und natürlich auch für mich ein Einstieg nach Amerika im Mittleren Westen, von dem ich damals noch nicht geahnt habe, wie wichtig das auch für meine Arbeit mal werden wird, zu verstehen, wie Amerika funktioniert, nicht nur an den Küsten. Insofern, das war und für mich ein wunderbares Jahr mit einer ganz, ganz tollen Familie. Dann war ich ein paar Jahre später hier, weil ich glaubte, nach meinem Studium eine Doktorarbeit schreiben zu wollen. Und dann habe ich über 900 kopierte Seiten in einem Koffer mit nach Hause geschleppt aus New Haven, Connecticut und 120 Seiten geschrieben. Einfach aus der Bücherei, sehr viel kopiert und hatte auch viel geschrieben. Und das habe ich alles nicht einmal wieder angeguckt nach Rückkehr nach Deutschland. Habe dann auch schnell angefangen, erst im Referendariat und später zu arbeiten. Also war trotzdem hier, was ich toll fand. Yale ist eine beeindruckende Universität. Auch das hatte was Wildromantisches sozusagen in so einem College zu wohnen und so. Alles war toll.
Yale, das sind ja diese Backsteinhäuser, genau so. Und die Straßen mit den Bäumen und das wirkt alles so. Irgendwie so, hat so ein bisschen Harry Potter.
Ich habe schon damals ein Gefühl Style. Gehabt, sowohl in St. Louis als auch da, dass ich jetzt in New York, ich glaube, es geht vielen von uns so, man hat ja fast immer das Gefühl, wie in so einem Film zu sein. Selbst wenn man hier ein Taxi ruft, ist man plötzlich cool. Wenn man in Berlin Taxi ruft, sucht man ein Taxi. Wenn man hier ein Taxi ruft, ist es wie im Film. Mhm. Nein, also jedenfalls... Das habe ich da gemacht, ein paar Monate als Visiting Scholar, nennt sich das, ohne Abschluss. Dann war ich bei der ersten Obama-Campaign 2008 für ein paar Monate als Transatlantic Fellow beim German Marshall Fund in Washington D.C. Das war unglaublich beeindruckend, auch weil ich das Obama-Team dabei sehr gut kennengelernt habe mit dem Team und damit auch mit ein bisschen mit dem Kandidaten, den ich aber nicht gut kennengelernt habe, erst später bei der Arbeit im Protokoll. Mhm. Auch ein bisschen rumgereist, war bei vielen Reden, habe mir angeguckt, wie Field Offices arbeiten. Das war toll, außerdem liebe ich Washington, als wenn man wie ich ein bisschen so ein Political Nerd ist, dann ist Washington eine tolle Stadt. Es geht mir auch immer noch so, außerdem fängt man da früh an und geht relativ früh ins Bett, feiert auch früher als in anderen Städten. Das kommt mir,
das liegt dir?
Obwohl ich Berliner bin und eigentlich anders sozialisiert sein sollte, liegt mir das. Ich mag Happy Hours nach der Arbeit und Daydrinking, nicht immer, aber wenn ich mal feiere. Und
also guter Rhythmus, den du da erlebt hast in
Genau,
Washington.
Für mich zumindest. Ja. Und dann war ich von 13 bis 15 schon mal hier an der UNO-Vertretung und bin jetzt hier zurück, also 5-mal längere Zeit hier gelebt. Aber bin, seit ich 17 bin, jedes Jahr in den USA gewesen und im Prinzip auch jedes Jahr in New York.
Wow, aber warum?
Weil ich es einfach wirklich... Wahrscheinlich, so komisch das klingt, einfach Liebe. Ich habe mir immer versucht, the best of both worlds hier zu suchen, zwischen Deutschland und Amerika. Diesen anpackenden Optimismus, den es hier gibt, dieses Umsetzungsstarke, die Begeisterung. Ich habe lauter Sportteams hier, verfolge Baseball noch aus St. Louis Zeiten, Chicago Bears Football und insofern, ich habe die meisten meiner Urlaube in meinem Leben in den USA verbracht.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive 2 complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Ich habe auch ein paar Freunde, denen geht's ähnlich und die haben dann auch immer bestimmte Rituale, wenn sie hierher kommen. Also der eine geht zum Beispiel immer im Central Park joggen. Das ist so sein großer
Traum.
Klar, kann ich gut
verstehen.
Immer wenn er hierher kommt. Der andere will immer im selben Deli auf der Upper East Side ein Pastrami-Sandwich essen. Hast du auch sowas, was du immer gemacht hast, wenn du hierher gekommen bist?
Ja, mit natürlich wandelnd, weil ich ein bisschen älter bin. Ich war tatsächlich früher mit meinem Bruder auch, der hier auch Gastschüler war in Westchester County, also außerhalb von New York, Pelham. Wir waren über viele Jahre jedes Jahr im Windows of the World, im World Trade Center.
Im Restaurant oder in der Bar, ganz
ja,
oben.
Ja, gab es auch eine Stelle, wo man einfach sitzen konnte und nicht so viel Geld ausgeben musste. Da waren wir relativ viel. Ich gehe jetzt schon seit vielen Jahren und quasi seit Gründung bin ich gerne auf der Highline. Aber insgesamt bin ich so jemand, ich habe, glaube ich, schon mehrfach im Leben alle Straßen systematisch bin ich abgelaufen. Ich bin mal die ganzen Avenues hoch und runter im Bogen immer und die Querstraßen auch und so weiter. Also ich laufe einfach wahnsinnig viel rum.
Das also ist meine Manhattan Hauptsache. Jetzt komplett.
Überwiegend Manhattan. War natürlich auch schon ein bisschen wo außerhalb, aber hauptsächlich in Manhattan.
Gibt ja auch den Great Saunter hier, der war erst vor ein paar Tagen, wo dann ganz viele hunderte Menschen sich vor Sonnenaufgang unten treffen an der Südspitze und dann einmal um die Insel rumlaufen. Das ist auch ein tolles Erlebnis, das früher nicht ging. Also vor 20, 30 Jahren war das noch unmöglich. Und unter anderem diese Gruppe hat es geschafft, dass es heute wirklich einen Weg rum gibt um die ganze Insel. Da braucht man so, weiß nicht, es sind ungefähr so, ja, so ein bisschen mehr als 40 Kilometer. Also man braucht wirklich dann bis nach Sonnenuntergang.
Also tolle Idee und ähnlich wie die Highline finde ich es toll, dass sich, es sind ja überwiegend zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die sich die Stadt so ein bisschen zurückgeholt haben. Mhm. Was du ja sagst, war ja lange nicht möglich, weil da einfach nur die Highways waren an den Ufern. Es war aus deutscher Sicht eine totale Verschwendung, die wir immer gern romantisch und schön am Wasser sind. Und das wird immer besser. Also und ich laufe da auch viele dieser Teilabschnitte, bin ich jetzt auch schon gelaufen.
Ja, spannend. Und du hast eigentlich dann auch schon immer davon geträumt, diesen Job mal zu haben? Oder war das Zufall? Weil ich meine, jedes Jahr in New York, du hast doch bist du sicher das ein oder andere Mal am Deutschen Haus, am Generalkonsulat vorbeigelaufen, hast die Fahne und den Adler gesehen und gedacht, Mensch, eines Tages?
Also mein Traum war schon, ich glaube, lange Zeit Washington noch ein bisschen mehr, weil es noch politischer ist oder ich das damals dachte. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, seit ich im Auswärtigen Amt bin und seit ich da in der Ausbildung war, habe ich davon geträumt, nach New York zu kommen. Dass das jetzt zum zweiten Mal klappt in einer anderen Aufgabe, da an der UNO, war interessant. Das ist hier jetzt mein Traum. Mhm. Weil es in die Stadt, in die Gesellschaft, aber auch in New York State, Pennsylvania, New Jersey, Teile von Connecticut hineinwirkt, war schon ein Traum, ist nicht in unserem System nicht ganz planbar. Also es ist nicht so, dass man irgendwann aufwacht und der Personalabteilung im Auswärtigen Amt sagt, so, ich werde jetzt Generalkonsul in New York. Auch wenn man den Traum noch so oft äußert, wird er dadurch nicht zwingend wahr. Ich habe, glaube ich, also erstmal gehört da eine Menge Glück zu. Zweitens habe ich es mir ein bisschen erarbeitet, die 9 Jahre davor im Protokoll in Berlin, zuletzt als Protokollchef, dabei viele Jahre mit Bundeskanzlerin Merkel gereist, viele Jahre mit Steinmeier, erst als Außenminister, dann als Bundespräsident. Das hat sicherlich nicht geschadet. Und
immer wenn ihr in New York wart, hast du gesagt, ach Mensch, schön hier.
Nee, ich hab etwas gemacht, das machen nicht alle Kolleginnen und Kollegen so. Ich habe die ganzen Jahre immer relativ offen gesagt, was meine Träume sind. Manche behalten das mehr für sich und sind da vielleicht taktischer. Ich habe das immer relativ offen gesagt. Und dann muss ich sagen, hilft natürlich der Hintergrund, den ich habe, der amerikanische oder der deutsch-amerikanische. Und es hilft ein bisschen, dass ich in einer vorherigen Verwendung sehr viel mit Kernaufgaben meines Jobs hier zu tun hatte. Ich hatte schon mit den jüdischen Gemeinschaften viel zu tun und auch mit dem Finanzmarkt hier. Insofern ein bisschen ist vielleicht auch Qualifikation dabei.
Wenn du mal rauszoomst aus deinem Job, wie wichtig ist eigentlich der Generalkonsul in New York?
Tja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich zu weit rauszoome, wird er ganz unwichtig. Wenn ich ein bisschen reinzoome, also New York ist nicht umsonst in ganz vielen Bereichen die Welthauptstadt, in der Meinungen gemacht werden, Meinungen geprägt werden, aus der Meinung abstrahlen. Das heißt, es ist schon eine diplomatische Aufgabe, mit diesen Entscheidungs- und Meinungsmachern im Kontakt zu sein. Seien sie an der Wall Street, seien sie in den Universitäten, seien sie im Kulturbereich, in allen möglichen Bereichen, in der Werbung. Überall wird in der Welt, ist man irgendwie auch mitgeprägt von New York und eben auch bei den jüdischen Gemeinschaften. Insofern, ja, es gibt eine Relevanz, die hier ist. Die Leute sind hier alle super erfolgreich oder wollen es zumindest sein. Wenn man da ganz ehrlich ist, ist ein Generalkonsul nicht furchtbar wichtig im Vergleich zu dem, was sich hier sonst in der Stadt bewegt. Aber und ich hatte noch nie das Gefühl, dass es sich auszahlt, wenn man sich besonders wichtig nimmt. Aber wenn man das ernsthaft macht, was man hier macht und mit der Begeisterung für die Breite der Aufgabe, dann kann man hier schon auch ein bisschen was für Deutschland machen, glaube ich.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Und es gibt ja auch ganz ernsthafte Termine, die du hast. Also du hast schon die jüdischen Gemeinden angesprochen. Es gibt eine große Gemeinschaft auch immer noch von Holocaust-Überlebenden, die hier in der Stadt lebt, denen es, glaube ich, zum Teil auch nicht so wirklich gut geht, weil das Menschen sind, die arm hierher gekommen sind und oft auch arm geblieben sind. Also da ist, glaube ich, viel Verantwortung. Und dann gibt es ja auch jetzt wahrscheinlich auch mehr Menschen als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren, die den deutschen Pass haben möchten, oder?
Also die Holocaust-Überlebenden sind wahrscheinlich der bewegendste Anteil meiner Arbeit hier, sei es bei Kaffeetrinken bei mir in der Residenz oder ich bin auch rausgefahren, habe mit Hilfsorganisationen, die da sehr aktiv sind, Essen verteilt. Das sind Organisationen, die werden über die Jewish Claims Conference finanziert, die wiederum von Deutschland finanziert wird. Insofern, und du hast absolut recht, leider ist das zum nicht unerheblichen Teil eine sehr prekär lebende Gruppe, bei der sehr viel Hilfe erforderlich ist. Und deshalb machen wir das auch aus Überzeugung. Ist auch sehr berührend. Also wenn man da unterwegs ist, erstens mal, ich bin super dankbar, dass die überhaupt mit mir reden. Ist auch für mich keine Selbstverständlichkeit, dass sie mich in ihre Wohnungen lassen, dass sie mich auf ihre Sofas lassen. Und dann erzählen sie auch sehr schnell konkret ihre Geschichten, oft mit Bildern, also Fotos aus der Zeit noch. Und das kannst du dir ja vorstellen, für uns als Vertreter der Täternation, das ist schon natürlich hart und sehr, sehr berührend. Aber auch gleichzeitig was, wo man dann mal das Gefühl hat, man macht auch was, was Sinn macht. Um deine zweite Frage zu beantworten, die du ja mit einem gewissen Hintergedanken gestellt hast. Ja, wir sehen einen Anstieg an Anträgen auf deutsche Pässe. Teil davon sind gewisse Gesetzesänderungen, die das erleichtert haben. Ein Teil ist aber auch, dass ein Großteil dieser Gruppe sind ja Familien jüdischer Herkunft, die in den 30er Jahren in Deutschland ihre Staatsbürgerschaft verloren haben, diese Familien, als sie ausgebürgert oder das Land verlassen haben. Und die beantragen, das jetzt zurückzubekommen. Auch da sage ich, ich empfinde das für Deutschland als irres Privileg, dass die das machen. Interessanterweise auch nicht immer ohne, es ist ambivalent für die Familien. Es gibt auch manchmal, wir haben so Wiedereinbürgerungsfeiern, Situationen, wo mir eine ältere Dame, 28 in Berlin geboren, 38 Deutschland verlassen, sie will es nicht zurückhaben, ihre deutsche Staatsbürgerschaft, aber ihre gesamten Kinder und Enkel wollen das. Aus unterschiedlichsten Motiven. Ein Teil davon ist wirklich, sie wollen das, sehen das ein bisschen als späten Sieg über die Erniedrigung damals. Teil ist auch ganz profan. Die wollen was ich sehr berechtigt finde, die wollen in Europa arbeiten oder auch einfach nur feiern gehen. Wir freuen uns drüber, dass die überhaupt mit uns wieder zusammenarbeiten und leben wollen. Und es ist immerhin auch interessant, am Ende dieser Einbürgerungsfeier singen wir die Nationalhymne. Der Text liegt dann immer auf Englisch und Deutsch auf so einem Zettel vor und ist schon sehr berührend zu sehen.
Wow. Und da singen die dann zum Teil mit?
Ja, meiner Wahrnehmung nach singen fast alle mit. Mhm. Aber zum Beispiel eine andere, interessanterweise auch aus dem Jahrgang 28, ist nicht ein Zufall, weil viel älter sind jetzt nicht mehr viele am Leben. Ja. Die es nicht wollte, hat geweint während der Nationalhymne, weil natürlich das bei ihr ganz andere Emotionen und Erinnerungen, zwar jetzt mit anderem Text, aber mit der gleichen Melodie hervorruft. Und wir haben uns danach lange darüber unterhalten. Das ist sicherlich nicht einfach.
Ja.
Wir machen das so alle 6 bis 8 Wochen. Es ist wirklich sehr, sehr berührend.
Ich habe gerade von einem Freund erfahren, der 6 Monate in Italien gelebt hat, kommt hier aus New York, um seine dortige Wiedereinbürgerung der Familie zu erreichen. Auch aus dem Grund, dass er Trump-Country hinter sich lassen möchte. Und er hat das jetzt geschafft. Also er musste wirklich in Italien dann vor Ort Einwohnermeldeamt sozusagen angemeldet sein, in einem Dorf leben und dort mit einem Anwalt zusammenarbeiten, durch den ganzen Prozess zu gehen. Und er kam zurück und hat jetzt gerade seinen Pass bekommen und er hat gesagt, die Italiener haben jetzt gerade die Regeln geändert, weil sie so viele Anträge offenbar bekommen haben in den letzten 1-2 Jahren. Dass sie jetzt diese das nicht mehr erlauben. Und in Deutschland ist es ja eher umgekehrt. In Deutschland wurde ja vergangenes Jahr das die doppelte Staatsbürgerschaft mit Non-EU erlaubt zum ersten Mal, was jetzt auch dazu führt, dass viele meiner deutschen Freunde hier die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen. Ich übrigens auch. Und das finde ich schon verrückt. Also diese Zeit, in der wir gerade leben, wo ein Pass plötzlich wieder so eine Rolle spielt. Ja, ich bin ja in einer Generation groß geworden, wo da hieß es einfach nur Freiheit, geh hin, wo du willst. Und jetzt plötzlich fängt man wieder sehr genau an, nachzudenken, wo man hingehört.
Leider ist es so. Ja. Ich hoffe auch sehr, dass das, was du beschreibst, was ich auch immer so empfunden habe, nämlich dieses Freiheitsgefühl, dauerhaft das Vorherrschende sein wird. Im Moment ist es sicherlich so, schon ganz richtig, ein von uns fast völlig fremder Gedanke, sich wieder in dieser Hinsicht absichern zu wollen.
Ja.
Das kennen ja andere Länder schon länger, ne? Das gibt es aus Israel oder anderswo in bedrohteren Bereichen gab es das schon immer. Mhm. Das ist nicht ganz neu als Idee.
Das ist ein Privileg.
Aber es gab es eben hier nicht.
Ja, das ist unser großes Privileg. Nochmal noch eine Frage zu schwierigen Generalkonsulsaufgaben. Stimmt es eigentlich, dass du auch ins Gefängnis gehst, wenn ein deutscher Staatsbürger, eine Staatsbürgerin da sitzt und sagt, helft mir bitte?
Ich glaube, im Normalfall wird das mein Team machen. Also es gibt die, sage ich mal, routinemäßigen Fälle von festgenommenen Deutschen, die sich irgendwie, was weiß ich, was zu Schulden haben kommen lassen. Da haben wir ganz normal, wie überall in der Welt, die Verpflichtungen aus einem Gesetz in Deutschland, Konsulargesetz, die zu betreuen. Das tun wir auch als Generalkonsulat.
Also ihr taucht regelmäßig bei denen auf?
Wir tauchen weltweit regelmäßig bei gefangenen Deutschen im Ausland auf. Das ist Kern unserer Aufgabe. Das habe ich, als ich in Sri Lanka auf Posten war, regelmäßig gemacht. Damals war ich aber auch Leiter der Rechts- und Konsularabteilung.
Ja.
Und so würde auch jetzt mein Team in der Rechts- und Konsularabteilung das machen. Ich würde eher in Ausnahmefällen gefragt sein, persönlich. Meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Staaten, wir haben ja 8 Generalkonsulate, machen das zum Beispiel bei den Todeskandidatenfällen, also Todesstrafenfällen. Da gibt es auch Fälle und da betreuen die zum Teil auch persönlich. Mhm. Die gibt es in unserem Staatenbereich New York State, Pennsylvania, und New Jersey im Moment nicht. Mhm. Insofern bin ich selber noch nicht im Gefängnis gewesen und wir haben auch noch keine Fälle jetzt hier in unserem Amtsbezirk. In meinem Bereich oder unserem Bereich ist das noch nicht gewesen, dass jetzt bei Einreisen zum Beispiel Deutsche Probleme hatten. Da würden wir uns sicherlich sehr kümmern und da würde ich mich vielleicht auch selber kümmern, je nachdem, wie kompliziert der Fall ist. Mhm.
Ja, spannend. Ist ja auch toll zu wissen.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich habe ein super Team da. Ne? Das ist die Hälfte meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesem Rechts- und Konsularbereich tätig. Das ist eine Kernaufgabe.
Weil die auch sich um Visa und all diese Geschichten kümmern. Also das ist ein ganz großer Teil dieses Hauses, was gegenüber der Vereinten Nationen steht, also hier in Manhattan. Ein ganz großer Teil von diesem Haus kümmert sich um, dass deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen den richtigen Stempel oder den Ersatzperso oder den neuen Pass und so weiter bekommen.
Und das kommt auch immer sehr direkt bei mir an, das Feedback aus der deutschen Community hier. Nein, in diesem deutschen Haus, dieses Hochhaus, sitzt auch noch unsere UNO-Vertretung. Aber ja, von unserem Generalkonsulat ist das der ein wichtiger Teil. Und übrigens auch oft der erste Kontaktpunkt zu uns. Und wäre ganz interessant, auf unserem Social-Media-Kanal sieht man, dass die Videos, wo wir so Konsular- und Rechtsfragen erklären, durchaus wahrgenommen werden und auch sozusagen angeguckt werden und sich die Leute dann auch bei uns dazu melden.
Ja, und ich meine, das sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen aus Deutschland jedes Jahr in dieses Land kommen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass am Flughafen in Orlando mehr Deutsche landen als in New York. Das hat mich ein bisschen geschockt. Also Disneyland ist anscheinend populärer.
Wusste ich auch nicht. Aber so richtig wundert es mich nicht.
Aber es sind ja Millionen. Ne?
Meinem Reiseverhalten entspricht es nicht. Ich glaube, ich war...
Und deinem Reiseverhalten ist auch ein super Thema, mit dem ich gerne über das ich gerne mit dir sprechen würde, weil du hattest über Jahre hinweg ein völlig aus Normalbürgersicht verrücktes Reiseverhalten. Du hast es vorhin kurz angesprochen, Protokollchef im Auswärtigen Amt. Erklär bitte erstmal, was ist das überhaupt? Ich stelle mir jetzt als Protokollchef einen Mann vor, also dich, großgewachsen, blond mit Aviators, also so der Joe Biden Sonnenbrille und gut geschnittenem Maßanzug, Aktentasche, der immer so im Hintergrund ist bei den ganzen Staatsempfängen, der immer mit auf dem Foto ist, aber man weiß nie genau, wer das ist. Ist das akkurat oder wie würdest du einen Protokollchef beschreiben?
Also es ist erstens mal sehr lustig beschrieben, zweitens mal in Teilen richtig, aber nicht ganz. Also vielleicht Protokoll ist die Abteilung erstmal im Auswärtigen Amt, die alle eingehenden Besuche in Deutschland, aber auch Gipfel organisiert, aber auch alle ausgehenden Reisen von Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenminister. Das ist sozusagen erstmal die Regel, die man macht. Also wenn die, wie jetzt, viel unterwegs sind, sind Protokollteams und auch meine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind jetzt viel mit denen unterwegs. Das habe ich auch viele Jahre gemacht, habe auch mal den G7-Gipfel 2022 mit einem großen Team zusammen organisiert. Das ist dann die Verantwortung, das war auf Schloss Elmau.
Ah, das war in Oberbayern?
Genau.
Okay, mit dieses berühmte Foto von Angela
Merkel und Obama? Nee, das war der erste 2015, den hat einer meiner Vorgänger organisiert. Ich habe den mit Olaf Scholz und Joe Biden und ein paar anderen organisiert, mit einem großen Team. So, das ist einmal die Arbeit. Früher wäre deine Beschreibung wahrscheinlich relativ akkurat gewesen mit dem schick angezogen, Sonnenbrille eher selten, weil das ist zu cool für den Job. Man soll ja nicht auffallen.
Okay.
Und die Aktentasche wäre auch richtig gewesen. Meiner Art hat es nicht ganz entsprochen. Ich hatte keine Sonnenbrille, ich hatte auch keine Aktentasche. Ich hatte höchstens mal die Handtasche der Kanzlerin. Das sah dann immer eher so aus, dass mich Leute amüsiert angelächelt haben. Ernsthaft ist Protokoll heute ein bisschen anders geworden. Es ist die gesamte Bandbreite. Man ist mal im schicken Anzug, aber wenn man in der Wüste ist, im Kriegsgebiet in Mali oder sonst wo oder in Afghanistan, dann ist man eben nicht mehr im Anzug mit Einstecktuch. Das war vielleicht mal anders, ist heute sicherlich nicht mehr. Wir sind da moderner geworden. Und auch mit den Fotos ist ganz interessant. Früher wäre es sozusagen ein Fehler gewesen, wenn man als Protokollchef auf den Fotos gewesen wäre. Heute ist aber die Medienlandschaft so, dass sehr das Umfeld beleuchtet werden soll, weil es ein bisschen greifbar macht, wie Politik eigentlich symbolhaft gezeigt wird, wie sie aber auch organisiert wird. Und deswegen haben wir selbst zeigen mehr vom Hintergrund, also auch unsere Kanäle, aber auch die anderen Medien zeigen mehr. Und ja, so, wenn man Bild oder Gesichtserkennungsrecherchen zu mir machen würde, würde man wahrscheinlich ein bisschen was finden, sowohl mit Merkel als auch Scholz ein bisschen, aber auch mit Steinmeier. Mhm.
Jerry Seinfeld war mal bei Barack Obama im Weißen Haus und hat mit ihm so einen Talk aufgenommen. Da sind sie auch in die Küche gegangen, haben da einen Burger gegessen, hat er ihm eine Frage gestellt, die ich total super fand. Ich versuche sie mal wiederzugeben. War so etwa wie: How many of the heads of state that you met as a president are actually completely crazy? Und ich dachte, ich gebe diese Frage mal ganz entspannt an dich weiter, weil du bist ja über diese vielen Jahre hinweg so vielen mächtigen Menschen sehr, sehr nahe gekommen wie kaum jemand anderes. Wie viele von denen sind eigentlich doch ziemlich crazy? Ich sag dir dann, was Obama gesagt hat.
Ja, das wüsste ich jetzt gerne vorher eigentlich. Wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs darüber geredet, ob ich als Generalkonsul cool bin oder sogar super cool. Eine der großen Chancen, ein bisschen cool, gerade auf Partys zu sein, die ich verpasse im Leben, ist, dass ich aus meiner Zeit als Protokollchef nicht alles oder sehr wenig erzählen kann und auch will von dem, was ich da so erlebt habe.
Warum ist das so?
Weil das dem Verständnis eines Protokollchefs auch nachlaufend entspricht, dann leider nicht alle diese Geschichten zu erzählen.
Also kein Tell-All-Buch von dir?
Nee, das wird es von mir leider nicht geben. Ich habe es ziemlich nicht das Buch, sondern die Erinnerung sehr stark im Kopf, weil das mich natürlich sehr geprägt hat. Und ich glaube, man überrascht keinen, dass es auch Leute gibt, die wahrscheinlich in diese Kategorie crazy fallen würden. Aber nein, du wirst jetzt leider nicht von mir die spannenden Geschichten hören. Ach, wer das jetzt genau ist. Ich kann dir sagen, Obama gehört nicht dazu. Der ist genauso charismatisch, wie man denkt, dass er sein sollte. Ich habe reihenweise erlebt, wie meine Kolleginnen und Kollegen hin und weg waren, wenn er in Deutschland war. Wir haben mehrere Besuche von ihm in Deutschland organisiert, haben ihn auch oft getroffen. Und er hat bestimmt auch eine coolere Antwort gehabt, weil er sehr, sehr rhetorisch begabt ist, wie man ja auch erahnt, wenn man ihn erlebt. Er hat auch echt Humor. Nee, das war einer, der fällt ganz sicher nicht in die Kategorie.
Seine Antwort war more than you think.
Ja, und die Antwort ist leider richtig. Da bin ich bei ihm.
Was glaubst du, ist das größte Missverständnis, was Menschen haben, wenn sie an so einen Protokollchef denken? Also an jemanden, der, weiß ich nicht, wie viele Tage im Jahr waren es im Flugzeug? 100 von den 350?
Wahrscheinlich mehr.
150? 200?
Wahrscheinlich, ja, so eher in dem Bereich.
Wow. Also das heißt ja jeden zweiten Tag im Schnitt was?
Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also nicht immer im Flieger, ich war ja auch manchmal länger an einem Ort, aber ich war schon wahrscheinlich deutlich über 200 Tage im Jahr unterwegs, sozusagen. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber mit allen Vorausreisen, man fährt ja beim Bundespräsidenten und bei der Bundeskanzlerin voraus, so guckt sich sozusagen jeden Schritt an, den man da macht, ist schon viel. Was ich immer amüsant finde, es gibt einen nicht unerheblichen Teil außerhalb der Bubble in Berlin, die mich fragen, ob ich immer mitschreibe, also ob ich Protokoll schreibe, was ich gar nicht mache. Also ich habe nicht einen einzigen Satz mitgeschrieben in meinen ganzen Jahren, hat auch mit dem Protokollschreiben gar nichts zu tun. Das ist das Hauptmissverständnis. Ich glaube, die, vielleicht nicht Missverständnis, aber die Hauptfrage, die ich immer gehört habe, ist es nötig? Und da muss ich sagen, und das halte ich auch für ein, in Anführungszeichen, Missverständnis, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig persönlicher Kontakt auch in der Politik ist. Und deswegen finde ich auch diese extrem vielen Reisen, die teilweise extrem kurzen Reisen, am Ende für unser Land und aber auch für unsere Politik und unsere Politikerinnen und Politiker wichtig. Und sie nützen uns alle, weil es geht dir ja im Privaten genauso oder uns allen und jedem von uns im beruflichen Umfeld, wenn man jemanden schon mal gesprochen hat, wenn man einschätzen kann, wie reagiert die Person, was bedeutet es, wenn er was verspricht, was all diese Sachen kann man nur im persönlichen Gespräch kennenlernen. Und man muss auch sagen, man muss ja die Welt auch ein bisschen kennen. Wenn man sie nur aus Büchern oder Zeitungen kennt, dann kann man sie nicht gut beurteilen, wenn dann eine Krise im Land X oder Y ausbricht.
Also ich habe mich das schon oft gefragt, jetzt auch bei Annalena Baerbock, die ja auch, glaube ich, sehr aktiv war, Wahnsinn. International, sehr viel Wahnsinn. Gereist ist. Was nimmst du denn da eigentlich mit als Außenministerin, wenn du nur diese 24 oder 36 Stunden hast in Botswana und dann geht's weiter nach Singapur und dann geht's weiter nach New York?
Man nimmt auch da mehr mit, als man denkt. Weil natürlich ist das nicht das Erleben eines Touristin, die länger im Land ist oder wenn man Freunde besucht in Botswana oder so, das ist länger. Aber die Botschaften und das Protokoll bereiten ja gerade ein Programm vor, das einen relativ guten Querschnitt durch das Land gibt. Also wenn wir dann in Botswana sind, dann versuchen wir eben was zu zeigen. Ich war mit dem Bundespräsidenten dort. Dann versucht man eben eine Mischung zu zeigen aus dem, was ist für das Land wichtig. Da mag auch mal sowas wie ein Wildpark oder sowas dazugehören. Aber auch die Versuche dort Wirtschaft zu etablieren. Was sind deutsche Interessen dort? Was bewegt die Leute? Und natürlich die ganzen politischen Gespräche. Und ich sag mal, wir waren sehr viel in diesem Krisendreieck im Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. Als dann da jetzt die Putschversuche und die erfolgreichen Putsche waren, dann weiß man plötzlich, das war der Präsidentenpalast und der Weg ist gesperrt. Also es macht schon,
sehr konkret dann.
Es macht schon einen Unterschied.
Gibt es ein Land? Entschuldige.
Ja, nee.
Gibt es ein Land, in dem du noch nicht warst?
Es gibt ganz viele Länder, in denen ich nicht war. Mir haben mein Team, als ich gegangen bin, aus dem Protokoll gesagt, wenn ich mehr darauf ausgerichtet wäre, möglichst viele Länder kennenzulernen, hätte ich noch 30 Länder mehr kennen können, weil ich zum Beispiel in meiner Zeit als Protokollchef waren wir zigmal in Malta. Ich war noch nie auf Malta. Und irgendwie habe ich das immer an Teams gegeben und nicht selber gemacht, weil ich dachte, da komme ich immer mal hin. Jetzt fehlen mir in Europa noch Zypern und Malta, aber es gibt ganz viele Länder.
Hast du eine Liste?
Ich habe eine innere Liste. Und ich habe auch eine äußere Liste. Und ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, aber...
Überhaupt nicht. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz, I haven't been everywhere, but it's on my list.
So ist es. Und ich bin mit ungeheuerem Fernweh aufgewachsen. Immer schon. Und deswegen, für mich war es enorm berührend, so viel kennenzulernen. Und da bin ich wieder beim Political Nerd, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Für mich war es tatsächlich super, in diesen Regierungsorten, Palästen zu sein, im Kreml gewesen zu sein, im Weißen Haus, im Oval Office gewesen zu sein, in der großen Halle des Volkes und im Élysée-Palast, im Buckingham Palace und so weiter. Das sind so Sachen, kann man auch drüber lächeln.
Ja, aber das sind ja auch Energien, die man da
aufnimmt. Ne? Wir sind ja in einer Stadt, die lebt von ihrer, oder wir leben von der Energie, die Energie dieser Stadt. Das ist das, was mich hier am meisten fasziniert und was ich auch gar nicht rational begründen kann. Ich komme hier in die Stadt und ich lebe ganz anders, viel, viel bewusster und lebhafter. Und zwar von morgens bis abends, egal wie müde ich bin oder was ist. Also insofern, mich hat das enorm berührt, sowohl die Menschen kennenzulernen, also auch diese Politiker und aber auch diese Orte.
Ich glaube, du bist der erste Podcast-Gast, der schon im Oval Office war. Hast du eine Möglichkeit, uns das zu schildern, uns dahin mitzunehmen, was das für ein Raum eigentlich ist, was der für eine Energie auf dich, wie der auf dich gewirkt hat?
Ist ja immer ein bisschen schwierig, mehr zu sagen als das, was in vielen Filmen erkennbar ist. Also der Ablauf ist da immer ähnlich. Man wartet im Roosevelt Room, das ist eins daneben sozusagen, und dann geht man mit dem Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder Präsidenten rein ins Oval Office erstmal alleine. Da ist dann nur, sind sozusagen die beiden Staatschefs oder Regierungschefs. Da ist nur von der anderen Seite das Protokoll noch da und sonst.
Also dein Vis-à-vis sozusagen.
Genau. Und dann kommen Journalisten rein, dann gibt's diese berühmten Bilder, wo die beiden dann da sitzen.
Vorm Kamin.
Und wo man dann entweder sehr leichte, schöne oder manchmal sehr unangenehme Gespräche haben kann. Aber in der Regel ist das eigentlich gar nicht als Gespräch gedacht, sondern nur als Fototermin. Und dann geht man ins richtige Gespräch. Dann kommen die Gesprächsteilnehmer dazu und dann kommen diese Fotos zustande, wo ganz viele sitzen. So. Und ganz ehrlich, man ist jeden Moment total berührt, wenn man da ist. Als Protokollchef oder als Protokoller insgesamt, wenn man da ist, ist man natürlich nicht ganz so berührt wie als Privatmensch, weil man ja arbeitet. Und man guckt die ganze Zeit, klappt alles, kommen die Leute dazu, ist das Bild, also alles Mögliche. Und insofern bin ich da nie so entspannt gewesen, dass ich nur mit großem, weiten Mund da, offenem Mund da gestanden habe und mich umgeguckt. Aber natürlich die ganze Zeit schiele ich so immer zur Seite und gucke mir den Schreibtisch an und die Bilder.
Ist der Teppich sauber?
Ja, das kriegen die, glaube ich, ganz gut hin. Es ist deutlich kleiner, als man denkt. Also es ist sehr eng im Vergleich zu anderen Palästen, die man so kennt, aber trotzdem ist super, da zu sein.
Ganz also, anders. Es gibt ja viele Staatschefs leben ja davon, dass wenn man sie trifft, dass sie in so einem Saal sind oder bei Putin auch viel durch die Medien gegangen in den letzten Jahren, der lange Tisch und so weiter. Das Oval Office ist wahrscheinlich wie unser Podcast-Studio hier. Da ist man echt so, geht rein und der Raum ist voll.
So ist es. Und was mich immer am meisten gefreut hat, und das ist etwas, Protokoll soll ja auch dann funktionieren, wenn es zwischen Staaten mal ein bisschen schwieriger ist. Für mich war immer schön, ich habe in jedem Land kenne ich dann die anderen Protokoller oder vielfach oder entweder von den Vorausreisen oder ich kenne in den Vorzimmern die Leute aus vielen Begegnungen und dann macht es mir auch einfach menschlich Spaß, Leute wiederzutreffen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten wie ich.
Und warst du Zeuge eines schwierigen Gesprächs im Oval Office?
Nee. Die Antwort ist nein. Warum ich so zögere, ist nicht, dass ich die Frage vermeiden wollte, sondern es gab auch bei der Bundeskanzlerin mal Situationen, die dann in den Medien zu Diskussionen geführt haben über Händeschütteln oder nicht Händeschütteln. Da war ich nicht dabei, aber ich war beim nächsten Besuch dabei. Und da spielt sowas im Hinterkopf ja. eine Rolle, hat aber in der Realität gar keine Rolle gespielt. Also insofern, meine Antwort ist nein, ich war nicht dabei, aber ich war sehr konzentriert an dem Tag.
Ich erinnere mich gerade an einen ganz anderen Moment, der durch die Medien ging, nämlich als die Hunde kamen von Wladimir Putin.
Da war ich auch nicht dabei.
Da warst du auch nicht dabei.
Nein, das war vor meiner Zeit. Aber auch diese Hunde habe ich im Kopf. Ich war sehr, sehr oft bei demselben Gastgeber. Und natürlich denkt man, hat man das immer im Hinterkopf als Protokoller und achtet darauf, dass solche Sachen dann möglichst nicht passieren.
Das sind ja genau die Sachen, die auf gar keinen Fall passieren sollten, wenn man Protokollchef ist. Dass irgendwas Unvorhergesehenes ist, was den eigenen Chef oder die eigene Chefin in eine schwierige Situation bringt.
Und du sagst es genau richtig, diese Hundesache, soweit ich das weiß, war eben so unvorhergesehen, dass auch mein damaliger Kollege dann nichts machen konnte. Und man muss sich ja immer klar machen, die Arbeit des Protokollchefs spielt sich vor der Weltöffentlichkeit ab, in diesen Momenten. Nicht bei den Vorausreisen und nicht, aber in dem Moment, wo man dann vor der Presse ist, kann man ja auch nur noch bedingt reagieren, weil ja da schon sehr viele Zeugen dabei sind.
Und das eigentliche Gespräch findet davor oder danach statt? Das habe ich noch nicht verstanden, weil es gibt
im
ja
Weißen
irgendwann.
Haus danach.
Danach. Und da bist du aber dann auch noch dabei?
Nein.
Auch nicht mehr. Das sind nur die zwei?
Nee, dann sind oft entweder nur die zwei.
Okay.
Oder, also das, es gibt bei vielen Staats- und Regierungschefs ist erstmal ein Vier-Augen-Gespräch. Das okay. kommt aber auf die Chefs an, ob sie das wollen. Mhm. Und dann ist ein sogenanntes Delegationsgespräch und da bin ich in der Regel nicht dabei gewesen.
Okay.
Da ein paar Ausnahmen beim Bundespräsidenten und so, aber nein.
Noch zwei Fragen ja. an den Protokollchef. Die eine war, die ein bisschen an dein NDA reingeht. Aber im Nachhinein, ich habe mir überlegt, dich zu fragen, für welches Meeting hättest du im Nachhinein gerne eine Wanze im Schuh gehabt, die heimlich aufzeichnet, was da passiert?
Mit welchem Ziel? Um dann das veröffentlichen zu können?
Einfach,
oder
weil
um
das
zu erinnern?
So, ja, weil das so ein besonderes Treffen war, was du vielleicht auch nicht erwartet hattest, dass dir das noch bis heute sehr präsent ist und du hättest gerne...
Also
die Aufzeichnung davon.
Das Lustige ist, ich glaube, ich brauche die Aufzeichnung nicht, weil es in meinem Leben ungeheuer präsent ist. Also weil ich da oft über diese Sachen, über wahnsinnig viele dieser faszinierenden Gespräche, aber zum Beispiel ein kleines Beispiel war beim Abschiedsbesuch der Bundeskanzlerin bei der Königin von Großbritannien, also Queen Elizabeth. Mhm. Habe ich sie dann abgeholt und aus dem Gespräch und da habe ich dann durch Zufälle ein bisschen länger mehr mitgekriegt und so weiter. Sowas ist natürlich hochfaszinierend und berührt mich. Aber im politischen Bereich gibt es eine große Zahl von Gesprächen, die sozusagen in meiner Präsenz dann irgendwo am Rande stattgefunden haben, ohne meine Beteiligung, die mich sehr berührt haben und die mir sicherlich immer im Gedächtnis bleiben werden.
Aber du.
Da brauche ich die Wanze nicht so. Also noch geht's alles im
du
Kopf.
Du hast ja fast ein fotografisches Gedächtnis.
Weiß
so
ich nicht,
das
aber
an.
ich habe ein Gedächtnis, dass sich die Sachen, die mich faszinieren, merken kann.
Die Queen hast du sozusagen auf ein paar Meter Distanz vor dir gehabt.
Also ich war da mit im Raum bei der Verabschiedung dann.
Wahnsinn. Hatte sie ihre. Also war die sie im vollen Ornat,
nein,
oder?
Nein. Es war im privaten Teil, so privat sowas ist, von Schloss Windsor.
Okay. Das Protokoll bei ihr ist ein bisschen ausgefeilter, könnte ich mir vorstellen. Als
hochprofessionell, mit einer gewissen Erfahrung.
Ja. Und das Zweite, was ich dich noch fragen wollte, da bist du auch sehr in den Medien aufgetaucht. Das war vor ziemlich genau 5 Jahren. Da hast du nämlich, eigentlich kann man sagen, im Auswärtigen Amt die Seiten gewechselt und hast dich in einem Krisenstab wiedergefunden und du hast dafür gesorgt, dass 200.000 Deutsche, also Menschen mit deutschem Pass, nach Hause kommen konnten, die alle irgendwo in der Welt verstreut plötzlich erlebt haben, wie um sie herum die Schotten runtergelassen werden, weil die Pandemie alle eingeholt hat. Träumst du da manchmal noch davon, von dieser Zeit, wo du den Krisenstab geleitet hast und unglaublich jeden Tag auf allen 5 Kontinenten Menschen geholfen hast, nach Hause zu kommen?
auch da wieder, ich weiß nicht, ob ich von träume, aber ich denke sicherlich dran. Man muss sich das heute auch immer noch, es waren übrigens am Ende 240.000, die wir zurückgeflogen haben. Ich weiß, worauf sich die Zahl bezieht, die ist nämlich im Spiegelartikel.
Und in der Süddeutschen.
In der Süddeutschen, genau. Daran merkst du, dass ich es nicht gewohnt bin, Medienarbeit zu machen. In Berlin macht man das fast gar nicht. Ich glaube, das waren die einzigen beiden Artikel, die es über mich gibt.
Ja, sozusagen. Da bist du auch mit Foto vor der Wand, mit den Aufzeichnungen und den ihr hattet da ja wirklich, das war ja wirklich wie so ein Crisis Room.
Ja, genau. Ne? Na, und man muss sich heute vorstellen, wir haben das ja alle unter einer Maßgabe gemacht, dass wir die Pandemie nicht richtig einschätzen konnten, auch die Ernsthaftigkeit nicht. Wir sind damals mit fast 50 Leuten in diesen Krisenkeller gezogen, haben alle dafür gesorgt, dass wir im privaten Bereich nicht mehr mit unseren Partnerinnen und Partnern gelebt haben, so. Weil wir ja nicht wussten, wir wussten ja, wenn sich einer von uns das holt, dann haben wir das alle. Und ehrlich gesagt, als das Mitte März da 2020 anfing, wussten wir auch nicht ganz genau, wie dringend das war, weil wir nicht wussten, erstmal, überall wurden die Flughäfen zugemacht, wir wussten nicht, sterben uns die Leute überall in der Welt. Heute im Rückblick sagt man, nein, das wäre nichts. Aber wir wussten damals nicht, liegen dann Tote auf Straßen, sind in Südafrika, Neuseeland, Peru, überall Leute, die wir in Krankenhäusern, die wir nicht betreuen können und so weiter. Und deswegen, wir haben da eine hohe Dringlichkeit gefühlt. Und die kann ich noch nachvollziehen, weil mir auch dieses Team immer noch sehr nah ist.
Und was du da gerade beschreibst, also jeder hat, glaube ich, zu Beginn der Pandemie Dinge erlebt, die sich eingeprägt haben. Aber du, ich stelle mir das gerade vor, dieses Verantwortungsgefühl, was du gerade beschrieben hast, dass du weißt, es kann sein, dass es jetzt um Leben und Tod geht und die Geschwindigkeit meiner und unserer Arbeit hier hängt davon ab, dass man da überhaupt schlafen kann, weil du warst ja auch, warst ja in allen Zeitzonen aktiv.
Ja.
Also du kannst ja dann eigentlich gar nicht mehr ins Bett gehen.
Also sagen wir mal, viel geschlafen habe ich nicht, aber ich hatte auch so einen Krisenstab und so ein Team muss man so aufbauen, dass man durchhaltefähig und auch vertretungsfähig ist. Aber ich war tatsächlich die ersten 3 Wochen sehr viel da, weil ich das auch so empfunden habe und weil es von der Zeitverschiebung immer wieder gleich losging. Und da ist etwas, was wir, glaube ich, alle in unseren Berufen kennen. Wenn es dann ernst wird, dafür macht man das ja auch ein bisschen. Aber ja, eine gewisse Verantwortung, na nicht nur, aber ja, da fühlt man eine irre Verantwortung und in dem Fall muss man ihr dann auch gerecht werden.
Gab es einen Flug, an den du dich besonders erinnerst vielleicht, weil der besonders schwierig zu organisieren war oder aus einem besonders entlegenen Ort gestartet ist?
Ja, wir haben in Peru die Leute wegen militärischen Ausnahmezustand nicht gut zum Flughafen gekriegt. Die waren auch teilweise eingesperrt in Hotels, wurden nicht rausgelassen. Ohne jetzt, der Diplomat würde jetzt sagen, ohne Peru kritisieren zu wollen, weil es natürlich eine schwierige Situation war. In Südafrika war es extrem schwierig, weil da auch sehr viele waren. Wir haben aus der Südsee lange gebraucht, bis wir an 13 Leute rankamen, die da waren. Aber ja.
Waren die auf einem Schiff? Oder?
Nee, das war noch eine eigene Geschichte. Es sind ja bis zum Tag, bevor alle Flughäfen zugegangen sind, hatten sich noch viele auf Kreuzfahrt begeben. Und das war besonders schwierig, denen zu helfen.
Die Kreuzfahrer.
Ja.
Was mir in der Zeit, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, klar wurde, ist, wie viel wir Deutschen reisen.
Ja.
Also
Wahnsinn.
Das wurde in dem Moment doch zum ersten Mal eigentlich sichtbar.
Für uns nicht zum ersten Mal. Und weil wir das ja seit Jahrzehnten als Amt befolgen und ich beim Tsunami in Thailand haben wir auch gemerkt, wie viele Deutsche da einfach waren. Ich glaube, wir sind über viele Jahre ja als Reiseweltmeister bezeichnet worden. Man muss auch nochmal eins sagen, das, was ich vorhin zum diesem konsularen Schutz gesagt habe, zu diesem Gesetz, das uns verpflichtet, gilt eben auch für Touristinnen und Touristen. Und zwar auch unabhängig davon, welche Entscheidungen die davor treffen. Also wir dürfen nicht eine Abwägung treffen, dass es unsinnig ist, mit dem Fahrrad durch den Iran zu fahren oder mit einem umgebauten Feuerwehrwagen durch Afghanistan.
Ihr dürft sie nicht chargen. Also wir müssen den einfach neutral.
Unser rechtlicher Auftrag ist nicht mit einer Schuldfrage verknüpft. Und insofern, aber
immer freundlich bleiben.
Rein menschlich denkt man das manchmal mit. Aber es ist, wir helfen da, wo wir helfen
müssen. Was war das, ein umgebautes Feuerwehrauto?
Das waren willkürliche Beispiele.
Ja, natürlich. Keine Kritik an Feuerwehrautos.
Genau.
Was haben wir aus der Pandemie gelernt? Wenn überhaupt, was würdest du sagen? Als, ich sag mal, Deutsche, um es ein bisschen kleiner reinzuzoomen.
Also, ich würde es noch kleiner reinzoomen auf das, was ich gelernt habe. Und das ist das, was ich eben schon angedeutet habe in meiner Antwort. Ich habe mich nochmal darüber gefreut, wie handlungsfähig so ein Netz von Auslandsvertretungen, Fluggesellschaften, mit denen wir eng gearbeitet haben, Tourismusunternehmen, Bundeswehr, alle Teile der Regierung, Polizeien, wie leistungsfähig wir sind, wenn wir wirklich müssen. Wir waren damals die schnellsten, auch weil die Bundesregierung sehr schnell Geld zur Verfügung gestellt hat, weil wir schnell Flugzeuge in den Ländern hatten. Das alles hat mir gezeigt, dass wir sehr handlungsfähig sind unter höchstem Druck. Und das habe ich dabei gelernt. Ich halte es auch heute noch für richtig, dass wir eher wie eine Feuerwehr rausgegangen sind, als erstmal zu beobachten, ob es denn so schlimm wird, wie befürchtet. Weil dafür war die Lage damals so unübersichtlich. Übrigens ein Phänomen, das es in der Politik oft gibt, dass man eine unvollständige Entscheidungsgrundlage oder Faktengrundlage hat. Insofern, das habe ich daraus gelernt und das, glaube ich, haben wir uns auch weiter angeguckt, wie reaktionsfähig wir als Land sind.
Es ist eine sehr optimistische und eine tolle Message, finde ich, an alle Menschen, die das hören und sich vielleicht ärgern über Dinge, die nicht vorangehen in Deutschland oder die ihnen zu langsam vorkommen.
Ja, und das stimmt. Ist auch eine positive oder optimistische Message aus Überzeugung. Mir ist trotzdem, ich bin nicht naiv. Auch in der Rückholaktion gab es Kritik an uns. Manche Leute wollten noch schneller zurück. Manche haben auch richtig Angst gehabt, kann man auch alles verstehen.
Die wollten gar nicht.
Ne, doch, die wollten schon zurück, manche noch nicht gleich. Aber man stößt ja auch in so einer Krise mit seiner Einschätzung, wie ernst sie ist, nicht immer auf einheitliches Verständnis. Insofern gab es auch damals Kritik. Aber ja, die Message ist schon, dass ich glaube, dass wir als Staat relativ handlungsfähig sind in Ernstfällen. Den normalen Ärger im Alltag, den kann ich manchmal mehr und manchmal weniger gut nachvollziehen.
Till, ich bin so froh, dass du dir heute Zeit nimmst für das Gespräch und es ist großartig, mit dir in diese Zeit abtauchen zu können, weil du hast so viel in deinem Leben aus der ersten Reihe erlebt. Und das ist ja jetzt wieder so. Wir sind jetzt ja wieder in einer unklaren Situation. Und ich wollte zum Schluss noch mit dir darüber sprechen, wie du heute so diese Beziehung, diese Freundschaft erlebst. Wenn man im Generalkonsulat seinen Pass erneuert, was ich gerade wieder gemacht habe mit einem unserer Kinder, dann steigt man unten einen Aufzug im Seitentrakt, um zu den Kolleginnen und Kollegen hochzufahren, die dann in den Hinterglaswänden sitzen und die Anträge sehr, sehr schnell übrigens und sehr freundlich entgegennehmen.
Dankeschön, gebe ich gerne weiter.
Und im Aufzug hängt ein Plakat, auf dem steht Deutschland und Amerika wunderbar together. Das kommt natürlich aus der Zeit, in der diese landes- und jahreslange, ja ein Jahr lange landesweite Aktion stattfand, Wunderbar Together, die unseren Podcast Titel gegeben hat. Und dieses Bild ist so schön, weil das ist über dem Monument Valley im Sonnenaufgang, zwei Heißluftballons, der eine schwarz-rot-gold, der andere mit der amerikanischen Flagge und die schweben da nebeneinander und es ist ein Slackliner, der dazwischen auf seiner Slackline balanciert, hoch oben im Himmel. Ein unglaubliches Ding.
Lieber eher als ich.
Ja. Und es ist auch kein AI-Bild, sondern es hat wirklich stattgefunden. Und es ist so eine tolle Metapher für diese zwei Länder, finde ich, nach wie vor. Trotzdem ist es ja jetzt gerade so, dass viele Menschen in Deutschland sich eigentlich fast schon beleidigt fühlen von Amerika. Eigentlich eine Boshaftigkeit erleben. Diese ganze Freundschaft steht irgendwie in Frage für viele Menschen und für sicher auch viele, die uns zuhören. Wie erlebst du das denn ganz? Ich frage nicht nach politischem Kommentar, sondern ich frage nur, wie erlebst du das? Du hast am Anfang erzählt, du bist in Pennsylvania viel unterwegs, du bist bei den Amish, dann bist du bei den Holocaust-Überlebenden, dann bist du an der Wall Street, sprichst mit den Bankern. Wie, du hast ein Panorama, was kaum jemand anderes so hat, was aus der ersten Reihe eben wieder. Wie erlebst du das gerade, diese zerbrechliche Freundschaft, die vielleicht einen Belastungstest erlebt wie keinen zweiten?
Beschäftigt mich sehr. Erstmal der Auftrag, auch aus meiner tiefsten inneren Überzeugung, die sich ja auch in meinem Lebenslauf widerspiegelt, den ich vorhin so ein bisschen angerissen habe, bleibt der gleiche. Wir wollen das zusammen schaffen, als Freunde, als Alliierte. Wir wollen diese, glaube ich, vorhandene gegenseitige Faszination erhalten, die Nähe, die sich aus ganz banalen Sachen wie Sportbegeisterung oder nicht banalen Sachen, aber aus unpolitischen Sachen wie Sportbegeisterung und aber auch aus tiefen Werten, über die wir gemeinsam haben, ergibt, die wollen wir erhalten. Ich beobachte auch diese gewisse Entfremdung, auch dieses sich angegriffen fühlen. Und ich versuche in allen Gesprächen hier klar zu machen, dass das Kernrisiko ist der momentanen Auseinandersetzung, dass wir uns aus den Augen verlieren als Freunde und Alliierte. Und dass man hart miteinander umgehen kann in politischen Diskussionen, in wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, das wird immer mal wieder sein. Dass man aber in der Art des Umgangs miteinander immer wieder zurückgehen muss auf diese Ebene, die es einem erlaubt, Freunde zu bleiben und Alliierte zu bleiben. Das ist hier schon meine Kernaufgabe, die ich hier sehe. Und die spielt sich eben im empathischen Bereich aus, aber auch im sachlichen Bereich, in ganz, ganz vielen, Begegnungen, die ich hier habe. Ich versuche deswegen auch immer sehr deutlich zu erklären, wie bestimmte Handlungen in Deutschland ankommen. Also ich versuche zu sagen, passt auf, dass sich die Deutschen nicht zurückgestoßen fühlen, dass sie dann plötzlich nicht mehr hier Urlaub machen wollen, dass sie denken, sie würden bei der Einreise Probleme haben. Tut doch bitte was dafür, dass das nicht so geschieht. Das ist sozusagen meine Kernbotschaft. Und gleichzeitig versuche ich natürlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt und Gesprächspartner in Deutschland, Delegationen, die herkommen, immer wieder zu erklären, auch indem ich ihnen die richtigen Gesprächspartner sozusagen in Gespräche bringe, zu Essen bringe und so weiter, wie es hier ist und was vielleicht auch berechtigte Kritik an uns ist oder die berechtigten Hausaufgaben, die wir auch aus Sicht der Amerikaner haben. Und ich glaube, mir scheint es, wir sind gar nicht so weit auseinander bei der Definition dessen, was wir in Europa als Hausaufgaben machen müssen und dem, wo wir im Transatlantischen besonders aufpassen müssen, dass wir nicht ungewollt einen größeren Schaden anrichten, als es notwendig ist in einer vielleicht auch manchmal etwas härteren politischen Auseinandersetzung. Mhm.
Du bezeichnest dich ja gerne als Brückenbauer. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Dinge in deinem Leben. Das ist, also ich baue Brücken in allem, was ich tue. Es hört sich so an, als wäre die Brücke, an der du gerade baust, schon so auch eine der kompliziertesten.
Sie ist kompliziert, aber fällt mir in dem Sinne leicht, als dass sie mir emotional und intellektuell extrem wichtig ist. Also ich will diese Brücke bauen. Ich habe mein ganzes Leben auf dieser Brücke verbracht, im Prinzip, oder bin hin und her gelaufen. Und ich will mir auch persönlich nicht kaputt machen lassen. Ich will sie mir aber auch politisch nicht kaputt machen lassen. Und wir sind gerade hier in New York, und du kriegst es ja auch mit, wir sind eine große Gruppe von Menschen, die das nicht verlieren wollen, weil wir davon profitieren, persönlich, beruflich, emotional, in Ehen, in Freundschaften. Und das sollten wir und wollen wir uns nicht wegnehmen.
Und das Zusammensein gehört auch dazu. Ich habe, als wir uns das erste Mal getroffen, gelernt, dass du in Berlin einmal im Monat deine Wohnung aufgesperrt hast und gesagt hast, heute Abend bei mir ist ganz gleich, wann du kommst. Es ist Open House und du kannst jemanden mitbringen, von dem du glaubst, dass der oder die interessant ist. Und hast damit eigentlich so einen Salon geschaffen. Das, was sich viele Menschen, glaube ich, auch heute nach der Pandemie wieder wünschen, diese Begegnung, dass man einfach weiß, da kann man hingehen und man trifft jemanden Tolles. Das hast du in Berlin geschafft, hast du mir erzählt, mit großem Erfolg. Lange Nächte mit vielen Freundschaften. Und wirst du das hier auch wieder machen?
Ja, und im Prinzip mache ich das auch schon. Wir versuchen auch gerade, dass es nicht immer nur ein Thema ist, dass ich nur Wirtschaft oder nur Kultur, sondern dass wir diese Mischung hinkriegen. Und ja, das versuchen wir auch. Auch in Berlin war das übrigens nicht etwa über Social Media eingeladen, sondern schon so ein bisschen gezielt, so dass ich eine gewisse Kontrolle hatte, wie viele Leute da kommen. Aber ja, das ist auch hier der Versuch. Und ich glaube, da sind wir uns ja sehr ähnlich in unserer Aufgabe. Du bringst ja auch hier viele Menschen aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen zusammen und zu dir und hast dadurch einfach einen guten Überblick darüber, was hier alles an spannenden Menschen in der Stadt ist. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht bequem werden und nur in dem deutsch-amerikanischen Umfeld unserer Comfortzone uns bewegen, sondern dass wir immer wieder rausgehen, andere Amerikaner kennenlernen, die uns helfen dabei, dieses Land noch besser zu verstehen und vielleicht auch Deutschland nahe zu lassen, an den USA und Deutschland zu erklären.
Ja, und es ist ja auch toll zu wissen, der Till und sein Team, die kümmern sich nicht nur, wenn es Probleme gibt, bei denen darf auch gefeiert werden.
Ja, so, also man wird ja, oder ich bin ja auch ein bisschen älter geworden, ich bin nicht unbedingt nachhaltig vernünftiger, aber dann doch professioneller. Also es gibt schon noch einen Unterschied zu den Feiern, die der private Till macht. Ich habe das hier am Anfang so ein bisschen lernen dürfen. Ich war mal bei der Karnevalsfeier hier in New York, sehr schön, und hatte, glaube ich, ein bisschen unterschätzt.
Lorelei, oder?
Nee, bei Chef Simon.
Okay.
Ich soll jetzt hier keine Werbung machen.
Ja, ein neuer Gastronom. Einzige, ja,
genau,
deutscher Gastronom.
Der Einzige,
hier in
der glaube ich, Karneval feiert. Insofern darf ich das sagen. Und da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt, wie sehr man als Generalkonsul auch beobachtet wird. Ich habe trotzdem auch beim zweiten Mal mitgefeiert,
Felix, täusch dich nicht.
Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil ich singe sehr gerne mit und wie man meiner Stimme anhört, auch sehr schlecht. Insofern.
Ich finde, du verkaufst dich da schlecht, was ja eine sehr deutsche Angewohnheit ist.
Nein, aber
das bringt uns übrigens zum Schluss, zurück zum Anfang des Gesprächs. Bitte sag mir das nochmal. Also, du bist Karnevalist.
Nee, ich bin Berliner, der gerne feiert und mitsingt.
Okay.
Da sind wir wieder bei Schlager, Neue Deutsche Welle.
Genau.
Ich mag Musik, die ich gerne mitsingen kann, weil ich dieses Gefühl irgendwie mag. Ich weiß, das ist furchtbar komisch, aber ich bin Berliner, aber ich feiere, seit ich ein Kind bin, gerne Karneval mit, war auch oft im Rheinland zum Karneval, die letzten Jahrzehnte in der ständigen Vertretung in Berlin, immer gleich langweilig angezogen oder pseudo verkleidet, aber sehr glücklich. Und insofern...
Aber wie bringt man dich denn, also ist das Nena oder ist das, ich versuche jetzt gerade drüber nachzudenken, die großen Namen aus der Neuen Deutschen Welle. Ich finde die Neue Deutsche Welle toll. Ich finde das nichts, wo man sich verstecken sollte.
Ich glaube,
mit welchem Song kann man dich glücklich machen, wenn man mal auf deiner Party auftaucht?
Also ich kann nur sagen, dass ich bei Spotify immer zu irgendeiner verschwindend kleinen Minderheit von treuen Hörern gehöre.
Was?
Man kriegt ja diese Jahresauswertung, die dann manchmal einen erschrecken lässt. Ich habe auch eine Angewohnheit, dass ich manche Lieder 4 Wochen durchhöre und dann erst das nächste wieder höre.
Wow.
Und so. Also
das war gerade zuletzt? Keine Chance. Ich schicke dir, glaube ich, mal eine Neue Deutsche Playlist. Also wer gerade zuhört und sich sagt, ich habe eine Neue Deutsche Playlist, Neue Deutsche Welle Playlist zu Hause, ich höre das selber gerne. Und Spotify ist doch kein Maßstab.
Nein, aber also den Aufruf teile ich gerne. Wer uns das bei mir auf dem Instagram-Kanal sagen will, welche Erinnerungen an die Anfang der 90er Jahre, Revival, Schlager und Neue Deutsche Welle.
Anfang der 90er?
Also Revival,
verstehe.
Nicht die ursprüngliche.
Ja.
Da war ich mal 2 Jahre cool, weil ich da studiert habe und mitfeiern konnte.
Da. Ja, mir kommen jetzt gerade lauter
Songs. Die sind nicht so im, wir sind auch da die etwas melodischeren als Trio, aber es ist sozusagen.
Wir finden das raus.
Und es war auch immer gemischt mit Schlagern und da gehört auch sowas wie ABBA mit rein. Also es ist so.
Deine Kollegin Lisa, die auch diesen Podcast mit organisiert hat, vielen Dank dafür. Und ich werde uns dazu austauschen, dass wir vielleicht einen kleinen mit Singen mit Till Post machen können, wo unsere Zuhörer sich dann beteiligen können an der neuen Playlist fürs Generalkonsulat.
Und die besten Sängerinnen und Sänger laden wir dann zu mir ein und machen einen Liederabend. Da setzen wir jemand ans Klavier und singen solche Lieder.
Wow, das klingt gut. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank, lieber Till.
Du bist auch auf jeden Fall dabei.
Also ja, ich werde mich im Hintergrund halten. Ja.
Ich hatte im Dezember ein Konzert mit Max Mutzke aus Deutschland hier, mit dem ich so ein bisschen auch befreundet bin.
Okay.
Wenn ich das schaffe, den dann da auch noch dazu zu kriegen, weil der kann wirklich singen, dann gucken wir mal. Nee, wir versuchen immer mal was Besonderes zu machen und ich wäre super dankbar, wenn wir mal so eine Anregung umsetzen können.
Ja, das wäre mal ein Liederabend der anderen Art. Von deinem Vorgänger kenne ich die Weihnachtslieder,
zu denen man sich trifft. Die gibt es auch immer noch und die mögen auch die alle. Also es ist erstaunlich, wie beliebt das ist. Und ich, wie gesagt, Lisa ist nicht nur Pressesprecherin, sondern auch für unsere Heritage-Sachen zuständig. Wir merken, dass diese auch traditionelle Verknüpfung an Deutschland ist uns schon auch wichtig. Die sollte man nicht belächeln. Und nein, wir werden auch keinen altbackenen, rückwärtsgewandten Liederabend bei mir machen, sondern wenn, soll das Spaß machen. Und Leute, die mit Inbrunst mitsingen, sind auch nicht spießig, finde ich.
Super. Jetzt haben wir dich nicht zum Singen gekriegt, aber dieser Aufruf, den finde ich großartig. Das machen wir mal anders. Till Knorn, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du heute bei Wunderbar Together zu Gast warst. Wir geben immer am Schluss das Mikrofon noch einmal ab, weil manchmal gibt's Dinge, wo die Gäste sagen, das ist mir gerade noch eingefallen, das wollte ich noch loswerden oder vielleicht noch einen Gruß nach zu Hause. Manche teilen ihr Lebensmotto. Gibt's noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben möchtest?
Nee, ehrlich gesagt, also erstmal dir ganz herzlichen Dank, Felix. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ich wusste schon von unserem Vorgespräch, dass du ein sehr lustiger und interessanter Gesprächspartner bist.
Das schneiden wir auf gar keinen Fall raus.
Genau. Ja. Ich freue mich sehr darauf, möglichst viele hier in New York kennenzulernen, die mit Deutschland zu tun haben, mit uns zu tun haben wollen. Bin super dankbar für alle Anregungen. Und anders als man diesen sperrigen Titel Generalkonsul ansieht, bin ich auch nicht abgeschirmt. Also so. Mein Ziel ist es, hier erreichbar zu sein und offen zu sein. Und deshalb komme ich auch gern zu Menschen. Ich gehe jetzt zum Beispiel zu einem 96-jährigen Holocaust-Überlebenden, um ihm die Staatsbürgerschaft persönlich in die Wohnung zu bringen, weil er sich nicht mehr bewegen kann. Also zusammengefasst, ich freue mich auf den Kontakt und zwar von ganz ernst bis ganz lustig und bin sehr offen und sehr erreichbar. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du mir hier erlaubt hast, das so ein bisschen auch ein Outreach zu machen.
Der neue coole Konsul. Vielen Dank, Till.
Ja, ich danke dir, Felix.